Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Heute hat uns Juliane eine Wundertype mitgebracht. Hallo Juliane, schön, dass du da bist.
Hallo Danny.
Genau, und wir machen das wie immer, ganz am Anfang, dass du uns die Wundertype einmal nur durch Worte vorstellst. Leg mal los.
Die Wundertype, die ich heute mitgebracht habe, ist eine junge Frau mit einer sehr bezaubernden Ausstrahlung. Eine sehr liebenswerte Art hat sie und ist absolut begeisternd. Und sie ist sehr musikalisch. Die Musik hat es schon ein bisschen verraten. Manchmal auch sehr nachdenklich ist unsere Wundertype und oft absolut begeisternd und motivierend für eine Sache.
Ja, also das war mal ein schönes Intro, muss ich sagen. Du hast uns aber auch bei dieser Wundertype, bevor wir sie noch genauer kennenlernen, erstmal wieder drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, welches davon nicht stimmt.
Okay, Fakt 1 ist, sie lebt im Fuchsbau. Fakt 2, sie kann keine Noten lesen. Und Fakt 3, sie lebt vom Fastfood.
Also für euch, die ihr das gerade nur hört, und also ich kann sie ja schon sehen, ne? Da wirft es immer noch mal ein paar mehr Fragen auf. Zum Beispiel dieses, sie lebt vom Fastfood, da stellt man sich wahrscheinlich erstmal was anderes drunter vor. Ich kann euch sagen, von ihrer äußeren Erscheinung her liegt das zumindest nicht nahe. Von daher würde ich das mal schon mal in die engere Auswahl nehmen von den Dingen, die nicht stimmt. Sie kann keine Noten lesen, das kann ich selber gut nachvollziehen. Ich habe 10 Jahre Klavier gelernt und Noten gelernt und dann hatte ich einen Autounfall und danach konnte ich auch erstmal keine Noten mehr lesen, aber vieles nach Gehör spielen. Ist also auch gar nicht so unwahrscheinlich. Und das erste vergesse ich.
Sie lebt und wohnt im Fuchsbau.
Sie lebt und wohnt im Fuchsbau und das klingt nach einer Studentenkneipe in Leipzig. Oder Berlin, aber sie kommt ja noch hier aus dem Kirchenbezirk. Klingt auch skurril, aber ja, ich würde sagen, vielleicht kann sie wirklich keine Noten lesen.
Dann frag sie doch mal.
Hallo Anne.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Genau, habe ich recht. Kannst du keine Noten lesen?
Das ist richtig. Es ist richtig, dass ich keine Noten lesen kann.
Also habe ich nicht recht.
Also hast du nicht recht, ja.
Okay, das heißt, der Fakt über dich stimmt schon mal. Was hat es mit den anderen beiden auf sich? Wohnst du in einem Fuchsbau?
Ja, also ich wohne im Fuchsbau. Das ist in Wildenfels bei uns. Das war damals die Kneipe. Und wir haben unten auch noch die Kneipe, aber die wird nicht mehr betrieben, sondern die wird nur noch vermietet. Und aber über unsere Tür steht noch zum Fuchsbau. Quasi heißt unser Haus so.
Alles klar. Also wie, also das wird für Wildenfels das sein, was der Amorsaal für Milsen ist. Gibt es ja sonst noch solche traditionsreichen Kneipen in der Umgebung, die man kennen sollte? In meinem alten Kirchenbezirk war in Aue, da war das in Affalter, die Linde, da haben immer super Bands gespielt. Gibt es hier noch Geheimtipps im Kirchenbezirk?
Also aktuell glaube ich nicht. Vor ein paar Monaten war das der Löwe in Eversbrunn. Da waren noch coole Bands, aber das ist auch schon ein paar Jahre her.
Okay, also haben wir eigentlich nur noch den Amorsaal. Und der Fuchsbau ist auch mittlerweile stillgelegt, wie wir gehört haben. Ja. Hat er was mit deiner Familie zu tun?
Ja, also bis vor ein paar Jahren hat meine Mutti den Fuchsbau betrieben noch. Ich weiß nicht, ob sie das die ganze Woche gemacht hat, aber das hat sie dann irgendwann nicht mehr gemacht und jetzt ist sie nur noch Lehrerin.
Okay. Und das dritte war, das ist ja dann quasi das, was nicht stimmt.
Genau, sie lebt vom Fastfood. Dazu kannst du was erzählen.
Also das kann man so ein bisschen zweideutig sehen. Ich esse jetzt nicht so gerne Fastfood.
Aber was man sieht.
Außer vielleicht Döner, aber wer isst den nicht gerne. Aber ich arbeite bei McDonald's.
Ach so.
Und da könnte man es so interpretieren, dass ich quasi meinen Unterhalt als Student bei McDonald's verdiene und aber nicht gerne das unbedingt esse. Was? Also nicht nur McDonald's-Sachen, auch andere Sachen.
Okay, bei welchem McDonald's?
In Wildenfels, der.
Da war ich auch schon mal, hab mir einen Kaffee geholt. Aber da hast du mich nicht aus Versehen bedient und ich habe es nicht mitgekriegt?
Nee, ich glaube, das hätte ich mitgekriegt.
Okay. Na cool, schön, dass du da bist. Die Anne, für euch, die ihr die noch nicht vor Augen seht, weil ihr sie ja gerade nur hört, beschreiben wir die mal. Und zwar immer im Wechsel, Juliane und ich. Ich fange mal an. Die Anne hat braunes Haar, ich würde sagen zu einem Dutt gebunden, heißt das so? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Dreh dich mal rum, dass ich mal sehe. Na, ist doch schon auch längeres Haar. Geht wahrscheinlich definitiv schulterlang.
Schon bis hier. Ja.
Genau. Ja.
Die Anne trägt eine Kette mit einem glitzernden, ich denke, es ist kein echter Diamant, aber es erweckt den Anschein eines Diamanten.
Die Anne hat absolut strahlende Augen. Ich frage mich, wie die das macht. Da ist garantiert ein bisschen nachgeholfen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also zumindest hier so mit nach oben Wimpern und so. Ich kenne mich da nicht aus als Mann, aber mir ist aufgefallen, wie krass deine Augen strahlen.
Dankeschön. Also, es ist nur Mascara drauf.
Was auch immer das ist.
Die Anne trägt ein sehr schickes Kleid mit Blumen und Rüschenärmel.
Genau, und die Schuhe könnt ihr wie immer im Episodenbild sehen. Und da muss ich mal sagen, da hatte ich ein bisschen Angst um die Anne, als die hier angekommen ist, weil die haben einen ganz schön hohen Absatz. Ich stelle mir das mega unbequem vor.
Nee, es geht eigentlich. Also es gibt Schuhe, die sind nur fürs Sitzen. Das sind solche Schuhe. Aber für ein gutes Bild kann man da schon mal die Schuhe auspacken. Aha,
ganz jetzt gut. Muss man dem Hörer aber verraten, nur fürs Bild. Die Anne hat die Schuhe schon ausgezogen.
Ja. Genau, sie sitzt jetzt hier barfuß.
Ja.
Schön, dass du da bist. Die Anne ist auch eine Wundertyp aus unserem Kirchenbezirk, die ich schon mal bewusst wahrgenommen habe. Und zwar schon in zwei Jugos, zu denen ich hier war. Und zwar stand die da in erster Reihe vorn in der Band und hat gesungen. Du bist also quasi Teil unserer Jugo-Band.
Ja, das stimmt. Bin ich.
Genau, wie lange machst du das schon?
Ich mache das schon, ich glaube, seit 2018. Also schon ein bisschen über 2 Jahre.
Wie kam es dazu?
Also die Kattel, die letzte Sängerin, hat aufgehört und dann stellt sich ja mal die Frage, wer könnte denn noch singen? Und da wurde ich dann irgendwie vorgeschlagen, ich weiß gar nicht mehr von wem. Und dann gab es sowas wie ein kleines Mini-Casting, wie man das so macht. Und dann haben sie sich für mich entschieden und ich hoffe auch noch nicht bereut. Ich denke mal nicht.
Zwickau sucht den Supersänger. Wie läuft so ein Casting ab?
Also, ich wusste damals nicht, dass es noch jemand anderen gibt. Man geht einfach mit zu einer Probe und schaut sich das einfach mal an, wie das so ist, singt ein paar Lieder mit, zeigt so, was man für Skills hat oder halt auch nicht hat. Aber ich hatte es ja anscheinend ganz gut im Griff. Und dann guckt man sich das an und vor allem auch die Gefühlsebene spielt dann eine ziemlich große Rolle. Es ist weniger das Können. Natürlich muss man schon die Noten auch ein bisschen treffen und vielleicht auch eine zweite Stimme singen können. Aber es geht auch mehr, wie fühlt sich das an mit den anderen. Das ist bei uns auch, denke ich, ziemlich wichtig, dass da die Gefühlsebene und die Freundschaftsebene erstmal Priorität hat und danach quasi, weil an den Fähigkeiten und an den Skills, sage ich mal, kann man immer noch arbeiten. Da ist, denke ich mal, obenhin erstmal für uns hier keine Grenzen geschlossen, genau. Und deswegen muss man gucken, ob das passt. Von beiden Seiten natürlich, ne? Vom Sänger, der quasi neu dazukommt und aber auch von der Band.
Okay, also dass man beim Singen keine Noten lesen können muss, das leuchtet mir ein, aber du spielst jetzt auch noch Geige. Spielst du sonst noch Instrumente?
Ja, also ich singe, ich spiele Geige, ich spiele auch Gitarre und Ukulele.
Bei Gitarre und Ukulele verstehe ich auch, dass man keine Noten können muss, aber Wie kriegst du das bei Geige hin?
Also ich kann schon Noten lesen, aber ich weiß, wo die Noten auf der Geige sind. Und wenn die Noten so hoch sind mit so 20 Hilfslinien oder so, da höre ich mir das an und versuche das auf der Geige zu treffen und merke mir dann die Position. Aber ich wüsste jetzt nicht sofort, wie eine 5 gestrichene Note heißt. Und dann noch mit Vorzeichen geht eigentlich gar nicht.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, Juliane, wann hast du denn die Anne das erste Mal auf dem Schirm bekommen sozusagen?
Ich glaube, das ist in der jungen Gemeinde in Wildenfels gewesen. Und jetzt auch durch die junge Gemeinde in Oberkrienitz, wo du ganz aktiv bist. Und ich glaube auch in der Kirchgemeinde in Wildenfels. Und natürlich bei McDonald's, wenn ich mit meiner Familie bei McDonald's war, hat die Anne meistens das Kinderspielzeug im Happy Meal noch 3-mal umgetauscht, weil meine Kinder sich das anders überlegt haben.
Das stimmt. Und die Juliane und ich sind Nachbarn gewesen. Also ich konnte quasi von meinem Haus auf der Juliane ihr Haus in 100 Meter Entfernung hingucken, von meinem Fenster aus.
Spannend.
Genau, und die Anne hat, glaube ich, 2 Tage nach meiner Tochter Geburtstag. Und das ist so um Weihnachten rum.
Ein Tag.
Und das macht es ja auch ein bisschen besonders. Da gibt es nicht so viele Leute, die da Geburtstag haben.
Treffen wir uns immer in der Kirche und dann wird erst der Juliane ihrer Tochter gratuliert und dann am nächsten Tag bin ich dann dran.
Genau.
Cool. Und wo hast du Juliane das erste Mal wahrgenommen?
Also ich glaube auch in der jungen Gemeinde in Wildenfels. Aber ich meine, wenn man so Nachbarn ist, läuft man sich auch einfach so mal über den Weg. Aber da könnte man es, denke ich, als kleines, junges Mädchen noch nicht so zuordnen. Ich habe immer gesagt bekommen, dass man alle Leute grüßen soll aus Wildenfels. Und dann habe ich immer alle gegrüßt. Bestimmt habe ich dich auch gegrüßt, Juliane. Ich grüße immer noch alle. Sind immer ein bisschen verwundert, aber ich denke, es ist schon okay, wenn man das so macht.
Genau, du hast uns ja auch ein Thema mitgebracht, über das wir jetzt Zeit haben, ein bisschen miteinander ins Gespräch zu kommen. Mal los.
Genau, also ich habe mich oder beschäftige mich gerade sehr mit dem Thema Gott begegnen oder wie kann man Gott begegnen. Und ich habe mir auf meinem Handy ein paar Notizen gemacht, wie ich zurzeit, gerade auch in der Zeit von Corona, Gott begegne. Da helfen mir jetzt, oder ja, das ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, dadurch, dass es ja erst weggefallen ist und jetzt wieder schrittweise möglich ist, die Besuche in Gottesdiensten und in unserer Jugend. Das sind so 2 feste Konstante in meiner Woche gewesen und sind es jetzt auch wieder, wo man von Gott hört, wo man mit anderen Lobpreis macht, ins Gespräch kommt, zusammen betet. Und das ist mir wirklich jetzt gerade nach der Zeit auch besonders wichtig geworden und das hilft mir auch, dran zu bleiben. Auch wenn das vielleicht irgendwie klischeehaft ist, aber es hilft mir doch, dass ich da ja, mich rein investiere. Zum Beispiel jetzt auch durch unsere Jugend bin ich mehr oder weniger gezwungen, immer Lobpreis zu machen, weil wir uns in Kleingruppen aufteilen, wenn wir keinen Prediger haben. Und da bin ich nun mal der Einzige, die Gitarre spielt. Oder auch in der Gemeinde sind wir auch in Kleingruppen aufgeteilt. Und da spiele ich jetzt auch immer mit noch ein paar anderen zusammen in so einer kleinen Gemeindeband. Das ist halt schon ziemlich cool, weil ich finde, da nutzt Gott schon die ganzen Gaben, die man auch hat, ziemlich gut aus. Genau. Was mir noch ziemlich hilft, auch Gott zu begegnen, ist, prinzipiell für Dinge dankbar zu sein. Immer wenn ich abends bete, also ich versuche auch öfters mal am Tag zu beten, so vorm Essen und vor allem auch beim Autofahren, wenn man Zeit hat. Aber abends ist so mein großes Gebet vom Tag. Und da versuche ich auch immer mit den Dingen anzufangen, für die ich dankbar bin, die mir auch wichtig geworden sind. Das sind eigentlich jeden Tag immer wieder dieselben Sachen. Manchmal kommt was Besonderes dazu, manchmal auch nicht. Und ich versuche auch immer, ich weiß nicht, ich denke immer, Gott hat so eine Strichliste, wo er so zählt, dafür war sie dankbar und das will sie von mir. Ich versuche immer, dass es immer ein bisschen mehr auf der Dankbarseite ist, als auf das will ich von Gott. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein schräges Denken ist, aber es ist so mein Denken. Da versuche ich immer, für ganz viele Sachen dankbar zu sein.
Beim Autofahren würde ich gleich nochmal einhaken, weil da hast du ja auch ein ziemlich krasses Erlebnis mit Gott gehabt, was ich finde. Da hast du Gott, glaube ich, ziemlich intensiv erlebt. Ja. Jedenfalls hast du mir das mal so erzählt.
Das stimmt. Also ich hatte letztes Jahr einen ziemlich schlimmen Autounfall. Wir sind von von Dresden nach Zwickau wieder gefahren und zwischen Hartenstein und Wildenfels hatten wir einen Autounfall und sind auf die Autobahn, auf die Leitplanke aufgefahren und hätten uns fast überschlagen und es wäre ziemlich doof ausgegangen, aber es ist uns irgendwie gar nichts passiert. Also es kamen auch Rettungswagen und alles und die Leute, die Sanitäter, die haben mit sonst was gerechnet, aber nicht, dass es uns, dass nichts passiert, ist ja nicht mal der Airbag aufgegangen, es ist gar nichts passiert, nicht ein Haar war gekrümmt, außer das Auto war, das war Schrott. Aber ansonsten, uns ging es halt richtig gut und da war ich auch echt Gott übelst dankbar. Obwohl man im ersten Moment erstmal, da ärgere ich mich schon so ein bisschen, oh nein, das Auto, und nur geweint wegen dem Auto, aber voll doof eigentlich, weil uns ist gar nichts passiert und bin ich auch Gott bis heute auch sehr dankbar. Genau.
Da habt ihr ja eine krasse Verbindung miteinander, oder? Du hast auch einen krassen Autounfall gehabt, oder? Und Gott erlebt.
Genau, habe ich auch gerade gedacht. Habe ich letztes Jahr im Jugo erzählt, wie ich quasi zum Glauben gekommen bin. Das war auch durch einen Autounfall. Wo auch nichts passiert ist. Also ich hatte einen Gedächtnisverlust und so ein bisschen Gehirnerschütterung und sowas, aber sonst alles einwandfrei. Genau. wer die Story hören will, kann mich gerne mal in die JG einladen. Das wird jetzt ja nicht auslatschen, aber ich glaube manchmal, Gott spricht durch solche Dinge durchaus zu uns.
Stimmt, da stellt man sich dann auch die Frage, Gott hätte ja jetzt auch einfach sagen können, okay, das war deine Zeit, ciao, komm zu mir, aber hat er ja nicht gemacht. Also muss er schon noch irgendwas mit uns vorhaben, mit unseren Gaben, mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Leben. Es gibt einem dann auch nochmal Stärke. Da begegnet man Gott, denke ich, auch und versucht sich dann auch irgendwie ja, mehr einzubringen in Sachen und mehr auch zu investieren, weil sonst hätte man ja auch einfach da schon quasi das Leben beendet werden können, wenn er das nicht gewollt hätte. Ne?
Ich hatte gestern auch ein Autoerlebnis, wo ich denke, da hat Gott auf jeden Fall bewahrt. Also das ist für mich vielleicht so der Punkt, Gott erleben in Bewahrung. Nicht ganz so dramatisch, wie ihr das jetzt geschildert habt mit dem Autounfall, aber ich bin mit meinen Kindern zu meinen Eltern gefahren und meine Jungs wollten aus dem Auto aussteigen. Der eine ist 3, der andere 6 und der 3-Jährige hält sich an der, ich weiß nicht, ob das die B-Säule ist, auf jeden Fall die Säule zwischen den 2 Türen fest und es guckt das Handgelenk raus. Und der Große haut die Tür zu und das Handgelenk ist in der Tür. Und der Kleine sagt noch, Mama, meine Hand. Und die war halt richtig drin und ich mach die auf und es hat geknackt. Und es war einfach nur ein furchtbarer Moment. Und ich habe den genommen, schreiend, meinen Vater gesagt, der soll sich nur um die anderen Kinder kümmern und bin erstmal ins Haus gerannt. Und nachdem so das Stoßgebet gen Himmel geschickt war und sich erstmal die Bilder wieder etwas klarer ergeben haben, haben wir die Hand angeguckt, gekühlt, um zu gucken, was ist da jetzt hin oder nicht hin. Und der Knack war nur die Armbanduhr. Der 3-Jährige hatte die Armbanduhr vom großen Bruder dran, weil der Uhren gerade spannend findet. Also mit 6 kann er überhaupt noch keine Uhr lesen. Gestern fand er Uhren spannend und hat seinem 3-Jährigen eine Uhr rangemacht. Und diese Armbanduhr klemmte in der Tür und das Knacken war nur die Uhr. Und ich war... Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich Gott war, weil bei dem Knacken da schon ein innerlicher Film abgelaufen, was da alles kaputt gegangen ist. Also Gott in Bewahrung erleben, ist schon großartig.
Wer hat die Tür zugeknallt?
Der große Bruder. Genau. Du hast aber noch andere krasse Erlebnisse. Du hast mir, als wir uns kennengelernt haben, mal erzählt oder jemand anders in der jungen Gemeinde hat das Zeugnis erlebt, wie du Gott schon mal akustisch gehört hast. Und das finde ich was sehr Besonderes. Danach sehnen sich, glaube ich, ganz viele. Und du hast es erlebt. Kannst du davon erzählen?
Ja, das stimmt. Das rückt auch, ich kann es gleich mal so sagen, auch wenn man das erlebt hat, das rückt trotzdem in den Hintergrund und man denkt, ich würde schon gerne mal was Krasses mit Gott erleben, auch wenn man schon sowas erlebt hat. Also es war, das war damals, als ich, weiß gar nicht, 11 oder 12 war. Und da war es jedes Mal, wenn ich meine Augen zugemacht habe, also wenn ich zum Beispiel länger als blinzeln jetzt, wenn ich mich irgendwie hingelegt habe und schlafen wollte, war das immer so, als würden, ja, so Freunde von mir meinen Namen rufen. Es war vor allem immer die eine Freundin, die ich besonders da gehört habe, aber die haben immer so, Anne, gerufen, Augen wieder aufgemacht, ich dachte, was ist denn hier los? Und jedes Mal, das ging vielleicht eine Woche lang, jedes Mal, dann bin ich zu unserem Jugendleiter damals gegangen, der unsere Jugend betreut hat, und dann habe ich dem das erzählt und dann hat er gesagt, ja, das ist Gott. So, der ruft dich, der will dich haben, der will dich als sein Kind haben. Da habe ich mich dann mit unserem Jugendleiter verkehrt in der Jugend, wo alle drumherum saßen, es war ist im Nachhinein ein kleines bisschen komisch vielleicht, aber ich fand es trotzdem ziemlich schön, weil so eine Bekehrung kenne ich von vielen, die dann die Bekehrung von irgendwelchen christlichen Familienmitgliedern aufgedrückt bekommen, so ja, und es ist jetzt Zeit, wir bekehren uns jetzt mal für dich, so irgendwie, ich habe schon ganz oft gehört, bin ich ganz froh, dass ich das nicht hatte, sondern dass ich sowas hatte, ja.
Magst du gleich noch was zu deiner Familiensituation sagen? Das hast du im Vorgespräch auch gesagt. Das ist dir ganz wichtig, dass du da schon auch einen besonderen Weg hast, Gott nachzufolgen.
Das stimmt. Also wer mich nicht kennt, also ich habe keine christliche Familie. Also meine Familie, die glauben meistens, also die meisten glauben nicht an Gott. Meine Omas glauben an Gott. Und da bin ich auch ziemlich stolz darauf. Aber der Rest der Familie, ja, da ist da sehr kritisch auch dagegen gewandt. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Aber es ist nicht so, dass sie mich nicht unterstützen oder so, sondern sie versuchen da schon, mich auch zu verstehen und haben mich auch immer bestärkt und besuchen mich auch im Jugendgottesdienst, wenn ich sie einlade oder auch in Wildenfels zu Weihnachten oder in Oberkrinitz, wenn ich irgendwas im Krippenspiel spiele, sind sie eigentlich auch immer die Ersten, die in der ersten Reihe sitzen.
Das ist witzig, daran kann ich mich erinnern, als die Anne das erste Mal im Juno
und Bilder machen.
Genau.
Stimmt, und Bilder machen, Bilder bei meiner Familie, sehr wichtig. Und ja, das ist schon schwierig, weil wenn man so hört, ja, und ich bin Christ und meine Familie ist ein Christ und wir beten abends und wir lesen in der Bibel abends und ich werde gesegnet jeden Abend. Ja, und wenn du das halt dann als Kind nicht wirst und denkst dir so, ich hätte es schon gerne, dass das so ist. Und aber ich kann allen denjenigen sagen, die das jetzt hören und die, keine Ahnung, auch keine christliche Familie haben, dass man es auch so schafft und dass man dann vielleicht später mal mit seinen Kindern und mit seiner Familie das halt bewusst auch anders macht. Vielleicht dann auch viel mehr auch, vielleicht auch ausleben kann. Und das finde ich ganz schön, weil es ist immer so leicht zu sagen, ja, ich bin Christ, wenn auch die ganze Familie Christ ist, aber ich denke, es ist nochmal ein ganz anderer Weg, wenn man den geht und halt nicht das vorgelebt bekommt, sondern das für sich selber auch ja, finden muss.
Das ist echt spannend, weil auch da habt ihr ja eine Parallele, ne? Wie ist das, wenn du jetzt auf deine Familie schaust, wenn du, die Anna hat gerade gesagt, vielleicht macht man das mit den eigenen Kindern ganz anders. Wie ist das bei euch in der Familie, Danny?
Ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ich das als einen großen Wert auch empfinde, diese Erfahrung gemacht zu haben, ob ein Mensch Christ wird oder nicht, zum Glauben findet oder nicht, hängt nicht an dem, was Menschen tun und an dem, was Eltern tun oder nicht tun, tun oder lassen, sondern also geht es mir wie dir. Ich bin halt auch zum Glauben gekommen, obwohl ich aus einer nicht-christlichen Familie komme, wo es da gar keine Berührungspunkte gab und obwohl meine Eltern mich nie gesegnet haben oder für mich gebetet haben oder so. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich sogar, also ich muss gucken, dass ich das jetzt wertschätzend und positiv für Gemeindepädagogen und sonstige formuliere. dieses ganze Trara, was wir in christlicher Kindererziehung machen, das hinterfrage ich doch so ein bisschen, weil ich eben erlebt habe, dass das nicht nötig ist, damit Gott einen Menschen für sich gewinnen kann. Ich will nicht in Abrede stellen, dass das trotzdem sinnvoll ist und gut, seine Kinder zu segnen, für die zu beten, den Emmy und was weiß ich was für Hörbücher vorzuspielen. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, was wir bei unseren Kindern machen, also mein Freund und ich, wir haben zwei Söhne, die sind 4 und 6 Jahre alt. Meine Frau betet auch für, also meine Frau kommt auch aus einer nicht-christlichen Familie, würde ich sagen. Das hat sich nochmal ein bisschen geändert mittlerweile. Aber die kennt das quasi auch nicht von klein auf und betet jetzt abends für die Kinder und segnet die und wenn ich die ins Bett bringe, dann auch. Und wir hören auch viele christliche Hörspiele an, also so Emmy und was es da alles gibt, komme gerade nicht drauf, wie die alle heißen. Und im Auto wollen die das auch immer hören, ne? Papa, kannst du dir Hörspiel anmachen? Was wollt ihr denn jetzt? Emmy kommt in die Schule, okay. Und ja, aber im Großen und Ganzen, also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bete nicht so vorm Essen, ne, weil mir das als Kind irgendwie nicht so eingetrichtert wurde. Und ich weiß, dass ich Gott dankbar sein kann für die Dinge, die ich habe und dass ich was zu essen auf dem Tisch habe. Und mir fehlt es aber nicht, vor jedem Essen jetzt die Hände falten zu müssen und da diese ritualisierte Form irgendwie zu bringen. Ne? Ich mache das manchmal, wenn ich wirklich dankbar bin. Beispiel, wenn wir schön gegrillt haben und da ein gutes Steak auf dem Teller liegt.
Oder der Rudi was Tolles zum Mittag
genau,
gemacht hat.
Genau, oder Rudi was richtig Geiles zum Mittag hier im Jupfer gemacht hat. Genau, aber im Großen und Ganzen, also es hat mich gerade echt ins Nachdenken gebracht, wo du das nochmal erzählt hast, wie das bei mir war. Und ich habe da, also ich habe so eine Lieblings-Post-Hardcore-Band, die heißt As Cities Burn. Kann jeder mal reinhören. Die kann ich vielleicht auch mal verlinken in den Shownotes. Und die haben so eine Textzeile und also das sind quasi, die sind alle Frokis, also fromm aufgewachsene Kinder aus dieser Post-Hardcore-Band. Und die haben jetzt alle ganz verschiedene Lebenswege eingeschlagen und die verarbeiten das auch teilweise in ihren Texten. Und der Sänger hat ein Lied, wo der so diese christliche Erziehung so ein bisschen hinterfragt, was da ihm als Kind quasi so alles eingeimpft wurde, in Anführungsstrichen, was ihm dann auch teilweise hinderlich war bei seiner geistlichen Entwicklung, wo er erstmal wieder Dinge ablegen musste, um später wieder dahin zurückzufinden. Und da ist so eine Zeile, die er singt, they fixed your brain when you were young. Also die haben dein Gehirn quasi manipuliert, als du klein warst. Und ich habe ja als Pfarrer auch dieses Pädagogikum gemacht im Vikariat, was ihr Gemeindepädagogen quasi in Lange habt. Das haben wir da in einem halben Jahr irgendwie durchgemacht. um quasi Christenlehre, Konfirmandenunterricht und Religionsunterricht geben zu dürfen. Und da gab es auch diesen einen Punkt, wo unser Lehrer, in Anführungsstrichen, der uns das beigebracht hat, so ganz komisch irgendwie so eine Art und Weise uns vermittelt hat. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, was es war, wie man mit Kindern oder mit schwierigen Kindern noch umgehen kann oder irgendwie sowas. Und das hat bei mir so richtig getriggert, dieses, wir haben das nicht nötig, irgendwie solche Rattenfängermethoden oder irgendwie den Leuten zu erzählen, ja, das Leben ist ganz schlimm und dann ziehen wir so Jesus aus dem Hut und der kann aber alle deine Probleme lösen, weil wir haben einen lebendigen Gott, der irgendwie noch mehr ist als nur das und wir dürfen uns darauf verlassen, dass er zu Menschen spricht und Menschen begegnet, auch ohne, dass wir das irgendwie so einimpfen, in Anführungsstrichen. Also von daher habe ich da für mich persönlich eine ganz große Freiheit im Umgang damit und auch im Umgang mit meinen Kindern, weil ich Gott vertraue, dass er mit ihnen auf dem Weg ist und dass er Mittel und Wege findet, um zu ihnen zu sprechen. Genau, also ich bin da noch ein bisschen hin und her gerissen.
Da kann ich ein cooles Beispiel vom Wochenende erzählen, wie Gott unseren Kindern begegnet, wo ich es gar nicht für möglich gehalten habe. Wir haben Kindergottesdienst angeguckt, zusammen, gerade in Corona-Zeiten. Es ist bei uns noch kein analoger Kindergottesdienst und wir haben den angeschaut. Und in dem Kindergottesdienst ging es darum, dass Gott Wunder tut und diejenige, die Predigt gemacht hat, hat ein Beispiel erzählt, dass sie früher bei Regen in die Schule gefahren ist, musste mit dem Fahrrad fahren und wollte nicht nass werden und hat dafür gebetet, dass Gott den Regen beiseite schiebt. Und an dem Tag hat es geregnet, letzten Sonntag. Und mein Mittlerster steht während des Kindergottesdienstes auf und sagt, probiere ich jetzt mal aus. Und ich habe gedacht und habe auch gesagt, hä, was willst du jetzt machen? Und er geht bei uns raus auf die Terrasse und stellt sich auf die Terrasse und sagt, na das mit dem Regen, das probiere ich jetzt mal aus. Und da wollte ich ihn ausbremsen, habe gedacht, oh Gott, ey, der jetzt voll die Enttäuschung hat, weil es nicht sofort aufhört zu regnen. Und wollte den ausbremsen und habe gedacht, naja, soll der Herr mal machen, der wird schon sehen, was wird. Und der ist rausgegangen, okay, hat weiter geregnet, hat sich wieder hingesetzt, Kindergottesdienst weiter angeguckt und beim Mittagessen sagt er zu mir, da hat keiner mehr dran gedacht, ne? Mama, guck mal, es hat draußen aufgehört zu regnen, hat doch geklappt, oder? Und das fand ich total cool, das war überhaupt nicht darauf angelegt und initiiert, aber Gott hat sehr unterschiedliche Wege, uns zu begegnen.
Stimmt.
Du hattest auch noch eins, was du mir vorhin im Vorgespräch erzählt hast, wo du gesagt hast, das ist dir total wichtig. Und zwar, wenn es jetzt nicht in erster Linie um die Beziehung mit den Eltern geht, die an anderer Stelle mega wichtig ist. Aber du hast gesagt, Beziehungen spielen für dich im Glauben auch eine ganz große Rolle.
Ja, das stimmt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich besser im Glauben bin, wenn es eine Schulnote wäre, was es nicht ist, aber dass ich irgendwie besser glauben kann, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin. Also wenn wir in unserem Hauskreis zum Beispiel über Gott reden oder über Bibel stellen oder in unserer Jugend jetzt auch gerade, wenn wir die Kleingruppen hatten, da fiel mir das schon leicht. Oder auch abends, gerade mein großes Abendgebet, wenn ich das mal so nennen kann, das fällt mir auch manchmal schwer. Und da rufe ich dann immer meinen Freund an und dann sage ich so, geh ins Bett, aber wir beten noch zusammen. Das ist mir ziemlich wichtig. Ich weiß, dass es, denke ich, ihm gar nicht so wichtig ist. Aber mir fällt das leichter, wenn ich weiß, okay, jetzt hört jemand noch zu. Jetzt bete ich das nicht nur für mich, weil manchmal bin ich auch eingeschlafen oder so. Das ist immer nicht so ganz, aber ich glaube, das kennt eigentlich jeder. Also muss man schon mal ein bisschen ehrlich sein. Und das fällt mir ziemlich leicht, mit anderen Leuten, die mir nahestehen, auch über meinen Glauben zu reden, auch mit meiner besten Freundin. Da fällt mir das auch ziemlich leicht, so mit darüber zu sprechen, wie es gerade ist und auch mal zu sagen, ja, heute läuft scheiße, heute gefällt mir das nicht, bin ich ein bisschen sauer, bin ich krummelig oder heute geht es mir gut. Genau, da helfen mir die Beziehungen zu anderen auch sehr gut, was ja auch wieder im Zusammenhang steht zu den ganzen Routinen mit Jugend und mit Gottesdienst, das sind ja auch immer andere noch mit da, die einen da auch ein bisschen, ja, so ein bisschen in die richtige Richtung auch schubsen. Manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen weniger, aber prinzipiell.
Ich habe das Gefühl, dass ein Mittel, was der Heilige Geist gern benutzt, um uns zu begegnen, wirklich Gemeinschaft ist. Also ich würde fast die These aufstellen, Christsein alleine, das geht auch irgendwie überhaupt gar nicht.
Oder wenn nur auf Zeit. Also ich denke auf Zeit, also ich kann es gut nachvollziehen, ich habe bei manchen Fragen mich auch zurückgezogen und wollte das mit Gott alleine klären, aber wirklich nur für einen ganz begrenzten zeitlichen Rahmen. Also ich brauche auf jeden Fall auch Gemeinschaft.
Stimmt. Das passt aber auch ziemlich gut zu meinem nächsten Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Man kann auch schlecht alleine eine Lobpreisband machen. Oder außer man hat so einen komischen Anzug an, wo das geht. Aber den haben eigentlich die wenigsten Leute. Und da ist das auch mit der Gemeinschaft und prinzipiell auch im Lobpreis. Ich begegne Gott schon sehr im Lobpreisen. Auch wenn man da vorne beim Jugo steht, okay, da mischt sich neben der Nähe zu Gott auch immer noch ein bisschen die Aufregung. Aber da war letztens eine ziemlich coole Sache beim letzten Jugo. Da war der Jan, der Jugendwart aus Laucher. Der hat gesagt, das fand ich ziemlich cool. Ich bin ja relativ quirlig und laut und fröhlich und manchmal ein bisschen zu fröhlich. Und er meinte, dass gerade die Art, wie ich Lobpreis gemacht habe, dass das für ihn so authentisch war, dass ich ihn da irgendwie in den Gottesdienst abgeholt habe und dass er da reingekommen ist, dass er vorher noch nie das Problem hatte und jetzt durch mich da irgendwie reingekommen bin, ist so schon so, ja, das, was ich hier mache, hat anscheinend doch tatsächlich Hand und Fuß und berührt wirklich Leute, weil man denkt immer, okay, man macht Lobpreis für sich, aber ich glaube, die Aufgabe von der Jugo-Band gerade auch ist nicht nur für sich Lobpreis zu machen, sondern die Leute in den Jugo abzuholen, eben nicht nur mit cooler Musik, sondern auch mit Anbetungszeiten oder mit Bibelstellen, dass man versucht schon so viel wie möglich auch an Gott erleben, quasi auf die Leute zu projizieren, dass quasi so viele Leute wie möglich auch angesprochen werden. Ich meine, Lobpreis ist jetzt nicht jedem seine Sache. Manche Leute mögen das einfach nicht so gerne. Aber ich finde das trotzdem ziemlich gut und das berührt mich auch immer sehr, weil das auch eine ganz andere Form vom Gebet auch ist. Man hat da die vorgefertigten Worte von anderen. Und das fällt mir auch manchmal leichter, das zu singen, anstatt sich was Eigenes auszudenken.
Auch da muss ich wieder nachdenken. Also ich bin jetzt schon ein bisschen älter. Oh Gott, ich bin 33, so alt ist das noch gar nicht. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen älter. Ne? Und ich mache sehr gern Lobpreis. Also habe ich schon immer gemacht. In Siloa, in meinem Zivildienst. Da kam mal irgendwann der Pfarrer zu mir und meinte, also Danny, jetzt so mit 18, 19, ne? Lobpreis zu machen, ganzen Tag, so wie du, da ist es noch okay. Aber wenn das in 10 Jahren immer noch so ist, da sollst du dir Gedanken machen. Ne? Weil so das Christsein und so, das verändert sich auch. Und es hat sich bei mir auch verändert. Ich mache immer noch sehr gerne Lobpreis. Ich kann es aber zum Beispiel ganz schwer nur noch genießen, Gast zu sein. Also ich will jetzt nicht sagen, im Publikum zu stehen, weil darum geht es beim Lobpreis ja nicht, aber quasi nicht aktiv ein Instrument zu spielen oder zu singen oder sowas. Es fällt mir total schwer, mich da auf Lobpreis einzulassen. Das fiel mir früher irgendwie viel einfacher. Ich weiß nicht, mittlerweile, ich war jetzt letzte Woche in Lichtenstein in der jungen Gemeinde. Grüße gehen raus, wenn ihr das hört. Ich habe mehrmals Werbung für unsere Wundertype gemacht.
Das hat die Laura mir vorhin erzählt.
Genau, Laura. Grüße. Genau, und die hatten auch eine schöne Lobpreiszeit, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann mich da momentan, vielleicht ist es auch gerade so eine Lebensphase, schwer drauf einlassen, wenn ich wirklich nur partizipiere, also nur, also nicht aktiv ein Instrument spiele oder das leite oder so. Vielleicht bin ich auch einfach ein Leiter und komme nicht klar, wenn ich was nicht leiten kann, sondern wenn ich einfach nur so da bin und quasi keinerlei Möglichkeit habe, da irgendwie drauf einzuwirken oder so. Ne? Also mir fällt das momentan total schwer. Wie geht's denn dir? Du stehst ja oft vorn einfach und machst Lobpreis, leitest Lobpreis mit an. Wie erlebst du das momentan, wenn du quasi mal irgendwo hinkommst und einfach nur Gast bist sozusagen?
Also gerade auch jetzt durch die Sache mit der Jugend. Ich habe, glaube ich, die letzten 6, 7 Wochen jeden Samstag Gitarre gespielt. Und ich wär einfach mal dankbar, in der Jugend zu sein und mal keine Gitarre zu spielen, sondern einfach mal zu gucken, ein bisschen zu singen, ein bisschen zweite Stimme singen, so was ich so gerne mache. Und einfach mal auch die Augen zu machen, mal nur zuhören. Das geht halt immer nicht. Wenn du vorne sitzt, bist dann die anfängt mit singen, dass auch alle merken, wann du singen musst und so. Das ist in der Jugend, da bin ich schon gerne einfach nur Zuhörer oder Mitsinger quasi von der Gemeindeseite aus. Und das war ich auch früher im Jugo immer gerne. Also der Lobpreis, das war immer so das Highlight für mich. Tut mir leid, immer nie die Predigt vom Jugendfahrer, weil es war immer der Lobpreis und ich habe mich immer gefreut, wenn es doch ein Lied mehr war als der letzte Jugo. Immer. Und das ist auch jetzt noch so. Also gerade auch in der Jugend, da freue ich mich immer auf den Lobpreis, egal wo ich da sitze. Mir macht doch die Gitarre Spaß. Und da gehe ich auch in letzter Zeit, dadurch, dass ich jetzt so oft spiele, gehe ich da auch richtig ab zur Zeit. Macht mir das auch, fetzt mir das auch richtig. Aber so einfach nur ganz laut mitsingen, das mache ich auch gerne. Und das kann ich meistens nicht, wenn ich Gitarre spiele, weil dann sind das manchmal auch Lieder, die ich nicht ganz so gut kenne und dann muss ich da die Akkorde richtig greifen und genau. Also ich singe auch einfach gern mit und fühle das einfach. Das ist super. Oder wenn dann die Band, das war immer das Beste im Jugo, wenn die Band dann aufgehört hat zu spielen und man hat nur noch den Gemeindegesang. Das war Gänsehaut pur. Da hat man richtig den Heiligen Geist knistern gehört.
Das ist ein cooles Bild. Das ist ein echt cooles Bild. Wir haben nämlich vorhin im Vorgespräch so ein bisschen geguckt nach Bibelstellen, wo kann man Gott erleben? Und wir sind auf das Erlebnis von Elia am Horeb gekommen, der sich in eine Höhle verkrochen hatte, weil er ein bisschen Angst hatte und draußen ging der mega Sturm los und darin war Gott nicht. Dann ging das Erdbeben los, da war Gott nicht. Dann ging das Feuer los, da war Gott nicht und im leisen Säuseln war Gott. Aber den Heiligen Geist im Knistern erleben, das ist ein echt cooles Bild.
Aber das ist so, wenn dann nur noch die Gemeinde singt, da spürt man so die Spannung, wie so diesen weißen Schleier an Heiliger Geist, der über alle liegt. So stelle ich mir das dann vor. Genau, ja.
Solche Momente kenne ich auch. Das ist immer faszinierend. Ja.
Auch wenn ich manchmal, ich weiß gar nicht, wann das war. Da war schon mal ein Jugo, wo ich war so berührt von der Musik, die wir gemacht haben, dass ich schon im Jugo fast angefangen hätte zu weinen, einfach weil ich es so schön fand und dann noch nach. Ich bin relativ emotional für die Zuhörer, die mich jetzt noch nicht kennen. Und manchmal weiß ich auch nicht, was ich mit meinen ganzen Gefühlen machen soll. Und dann standen wir gehen dann immer hinter die Leinwand vom Anspielen, machen so noch eine Kuschelrunde und danken Gott nochmal. Und wahrscheinlich, das war der Jugo, wo der Kaddel mitgesungen hat. Dem Babybauch und da war ich einfach so dankbar, dass es alles geklappt hat und ich auch einfach angefangen zu weinen und alle so, oh Anne, was ist los, ist alles so schön und dann, weiß ich nicht, war ich auch richtig erfüllt nach dem Jugo, nach dem Lobpreis. Gerade wenn man sich auch liedtechnisch Herausforderungen setzt und es dann schafft, das ist auch gut.
Ich finde es cool, dass Gott uns so unterschiedlich begegnet auf so vielfältige Art und Weise und auch jedem unterschiedlich, ne? Also jedem, wie es zur Persönlichkeit passt, wie es wahrscheinlich auch zur Situation passt. Und ich finde es total spannend, im Gespräch zu sein, jetzt mit dir, mit euch, aber auch in den jungen Gemeinden einfach mal zu fragen, wie erlebst du Gott? Also wir haben das als Mitarbeiter in der stillen Zeit, als hauptamtliche Mitarbeiter in der stillen Zeit mal gemacht. Und da sind Sachen zum Gespräch gekommen, die wusste ich überhaupt nicht voneinander, obwohl wir schon eine lange Zeit miteinander arbeiten. Also da vielleicht auch an alle, die zuhören und alle JGler, der Impuls, probiert das einfach mal aus, in der JG miteinander im Gespräch zu sein. Wie erlebst denn du Gott?
Genau, ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren oder uns mal schreiben und uns schreiben, wie ihr so Gott erlebt oder was ihr so in letzter Zeit mit Gott erlebt habt. Das würde uns total interessieren. Ich würde gerne noch eine Facette dieses Themas beleuchten. Du bist ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Und ich musste lernen, dass unsere Emotionen, unsere Gefühle uns auch manchmal nicht zu Gott führen, sondern vorgaukeln, wir wären ganz nah bei Gott, obwohl wir es eigentlich gerade gar nicht sind. Wie soll ich das formulieren? Also Gefühle sind was Trügerisches. Ne? Gott hat uns Gefühle gegeben. Gefühle sind gut, alle Gefühle sind gut, auch Gefühle wie Zorn. Und also wir hätten die nicht, also wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und wir hätten die nicht, wenn Gott sich nicht dabei was gedacht hätte. Es gibt zum Beispiel Dinge, die in uns einen heiligen Zorn wecken können, wenn wir zum Beispiel Ungerechtigkeit sehen oder erleben. Und das ist was Gutes. Und trotzdem sind Gefühle meiner Meinung nach was total Trügerisches, worauf wir uns nicht verlassen sollten, also zumindest nicht nur verlassen sollten, sondern die uns auch manchmal in die Irre führen. Und deshalb bin ich in meinem Leben irgendwann an diesen Punkt gekommen, so Gottes Wirken durch ganz einfache Mittel, die eben nichts mit meinen Gefühlen zu tun haben, wahrzunehmen und zu suchen als sehr gewinnbringend zu erleben. Und ein Beispiel dafür ist immer, wenn mich jemand fragt, wie ich Gott erlebe, das Abendmahl. Also, ich weiß gar nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber ich würde da am liebsten einfach sagen, Wenn mich jemand fragt, wie sieht denn gerade deine Beziehung zu Gott aus, dann würde ich ihm gerne ein Bild vom Abendmahl halten. Weil da drin so viel steckt und das so wenig an mir und an dem, was ich fühle, hängt. Und Gott mir da aber wirklich ganz nahe kommt, also da eine wirkliche Begegnung stattfindet. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, macht sich klein und legt sich uns in den Mund. Wird zu einem Teil von uns, kommt in uns hinein, füllt uns aus mit seiner Heiligkeit, mit seiner Herrlichkeit, mit dem, was wir nicht leisten und nicht vollbringen können, mit dem, was wir nicht spüren können, mit dem, was wir nicht erzeugen können. Das ist quasi was, was von außen auf uns zukommt. Und das finde ich gerade in der Lebensphase, in der ich mich befinde, als sehr wertvoll und als quasi die Art und Weise, wie ich Gott begegne. Weil es auch was ganz Nüchternes, was ganz Untrügerisches ist sozusagen. Genau. Und ich habe das trotzdem schon oft in meinem Leben erlebt, dass man durch den Heiligen Geist berührt wird und dass man den wie Kitzeln auf der Haut spüren kann. Und bei Lobpreiskonzerten oder irgendwo ist und merkt, wie da so, wie so eine warme Welle durch die Reihen geht und man total berührt und angerührt ist. Genau, auch in meiner aktuellen Lebensphase finde ich diesen nüchternen Zugang ganz schön. Gott zum Beispiel auch einfach in seinem Wort zu begegnen, Bibel zu lesen und zu fragen, was hast du mir zu sagen? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und das kann auch manchmal ganz unemotional sein oder sogar eher niederschmetternd sein, wenn Gott einmal offenbart, was man vielleicht auch für persönliche Schwächen an den Tag legt, wo er gerne mal dran arbeiten würde oder so. Ne? Genau.
Das finde ich ziemlich interessant, weil das beschäftigt mich auch sehr. Dieses Emotionale hat ja nicht nur dieses Glückliche und dieses, ich bin ja so gut drauf, sondern es ist halt auch, Kehrseite ist ja dann mindestens genauso emotional. Da gibt es viele, viele Geschichten, wo mein Freund kann da auch Lieder darüber singen, wie ich mir zum Beispiel, wenn ich backe, an der Dunstabzugshaube meinen Kopf einschlage und dann vor Wut schon die Tränen in meine Augen steigen und er guckt mich an und ich denke mir, okay, du fährst jetzt runter, es ist nur die Dunstabzugshaube, es ist nicht so schlimm, es tut weh, du bist wütend, schluck's runter. Weil das ist auch, ich glaube, ich bin da in einer ganz anderen Phase als du. Ich glaube, ich bin einfach auch noch, ich bin noch ein bisschen zu naiv und so, vielleicht auch ein bisschen noch zu unerfahren. Und da kann ich manchmal auch mit meinen Gefühlen nicht so richtig umgehen. Und für mich muss das knallen. Ansonsten ist das, fühle ich das nicht. Für wenn ich das Abendmahl, das finde ich auch, finde ich gut, das ist wichtig, aber das ist mir zu trocken. Genau wie das Bibellesen zur Zeit. Ich hoffe, dass sich das ändert, aber ich denke mal nicht, weil das ist auch sowas, das ist mir zu neutral. Daraus schöpfe ich für mich jetzt nichts. Noch nicht. Vielleicht irgendwann, wenn ich älter bin oder so.
Das Problem, was ich bei den Emotionen immer hatte, also wie du gerade sagst, ne, es gibt halt nicht nur die positiven, wo man sich dann von Gott total geliebt und umarmt fühlt, sondern es gibt halt auch die negativen, wo man dann direkt denkt, oh, der ist jetzt meilenweit weg oder der ist sauer auf mich oder ich bin nichts wert oder keine Ahnung was so. Ne? Und das ist halt eine Lüge.
Ja.
So, und das muss man auch als diese Lüge einfach enttarnen und für sich irgendwie klarkriegen. Und ja, lernen mit auch seine Emotionen zu lesen und zu lesen, was da quasi von einem selber kommt und was vielleicht doch von außen angerührt ist. Ne? Also wenn dein Freund irgendwie was Krasses macht und in dir Emotionen auslöst, dann ist das was anderes, als wenn du durch eine Abzugshaube, an der du dich rammelst oder so quasi Emotionen auslöst. Ne?
Das stimmt.
Genau.
Aber also, das ist auch ein wichtiger Punkt mit dem Wert von einem Menschen. Da hatte ich auch schon sehr oft auch zu hadern. So, was denken andere über mich? Was denkt Gott über mich? Ich bin ja eigentlich so doof. Wie kann Gott mich lieben? Und da hat mir aber auch wieder die Beziehung zu anderen Menschen haben mir geholfen, meine Gefühle, meine Emotionen auch irgendwie zu ordnen und die eben auch als Fehler zu entlarven. Weil der Gedanke, dass man nicht wertvoll ist, dass man nicht verdient hat, Gottes Kind zu sein, das ist ein absolut falscher Gedanke und der wird niemals richtig sein. Und da darf man sich.
Ganz kurz, da will ich direkt reingrätschen. Der Gedanke, dass wir wertlos sind, das ist ein absolut falscher Gedanke.
Ja.
Der Gedanke, dass wir es nicht verdient hätten, Gottes Kinder zu sein, das ist ein absolut richtiger Gedanke.
Genau, also das meinte ich auch, sehr gut. Das meinte ich eigentlich, dass man sich wertlos fühlt und dass man sich von Gott nicht geliebt fühlt, ist falsch. aber verdient haben wir es trotzdem nicht. Aber also, du weißt ja, was du gerade gesagt hast, war richtig.
Genau, aber das ist ja gerade das Paradoxe am Christsein. Ne? Wir haben es alle nicht verdient. Niemand von uns ist irgendwie gut genug, um in den Himmel zu kommen. Und trotzdem erbarmt sich Gott, hat seinen Sohn für uns ans Kreuz gehen lassen, damit du und ich wieder Beziehung mit ihm haben können, um uns zu zeigen, wie wertvoll wir ihm sind.
Ja.
Und zwar ganz unabhängig von den Leistungen, die wir bringen.
Ja, das stimmt.
Aber da wird, also finde ich, wird Theologie mit Praxis gefüllt. Wenn Gott wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dann wird ja deutlich, wie wichtig uns Beziehungen zum anderen sind. Also Gott kann uns als Gott begegnen, aber Gott als, also wenn Gott uns als Jesus begegnet, dann ist es viel greifbarer, viel nachvollziehbarer, weil man einfach die Beziehung zwischen Menschen, die kennt man, die positiven und die negativen. Aber einem Nichtchristen zu erklären, wie es ist, dass Gott mir begegnet, ohne eine menschliche Vorstellung dazu zu haben, ist einfach total schwierig. Und da ist es cool, dass Gott Mensch geworden ist und trotzdem auch Gott geblieben ist.
Ja, aber gerade dieses Leistungsdenken, was du gesagt hast, das ist halt zurzeit oder gerade auch in unserer Gesellschaft einfach immer drinne. Immer in jeder Lage. Das fängt im Kindergarten an und das hört mit dem Studium nicht auf und auch mit dem Beruf nicht. Und das ist auch was, was auch oft auch an mir gehadert hat, weil wenn dann noch der entsprechende Ehrgeiz dazukommt und man denkt, man muss sich seine Errettung verdienen mit Leistungen, die man bringt, dann ist man da, glaube ich, auf einem ganz, ganz falschen Dampfer. Wenn man das, glaube ich, niemals schaffen könnte. Man schafft es auch niemals.
Wenn man dann noch ein emotionaler Mensch ist.
Mist.
Und das quasi einen in seiner Existenz bedroht, weil man denkt, man schafft es nicht. Und dann auch noch so mega negative Gefühle über einen kommen. Das kann schon richtig niederschmetternd sein.
Ja, das stimmt. Das ist schon nicht so nice.
Anne, vielen Dank für deine Offenheit und auch für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Wir haben zum Abschluss des Podcasts immer so ein bisschen die Frage an die Wundertypen aus unserem Kirchenbezirk, was sie regional empfehlen können, mal anzuschauen, mal zu erleben oder wo man unbedingt dabei gewesen sein sollte. Hast du da einen Tipp?
Ja, also natürlich ich habe mehrere Tipps. Ich kann mich nicht entscheiden. Also auf jeden Fall natürlich den Jugo. Leute, kommt vorbei, wenn das wieder stattfindet. Das ist einfach für jeden was dabei. Lobpreis, Anspiel, coole Andachten von coolen Leuten. Genau, das zu der einen Sache. Und was mir noch ziemlich gut gefällt, sind die Sachen, die meine Jugend auch ausgestaltet in Oberkrienitz. Zum Beispiel Saja. Aber das ist leider erst wieder nächstes Jahr im Oktober. Aber haltet euch nächstes Jahr den Oktober frei. Da findet das statt und das ist eine coole Sache, wo alle Konfessionen, heißt das so, wenn alle verschiedenen Richtungen von Christsein zusammenkommen und man sich austauscht, man auch neue Sachen kennenlernt. Ihr könnt auch vor allem Leute mitbringen, die Gott noch nicht kennen. Das ist ziemlich cool. Genau.
Wofür steht Saja?
Saja heißt Superallianz Jugendabend. Wir als Oberkrienitzer Gemeinde sind eine Allianzjugend, also drei Gemeinden, eine Jugend und da prallt viel aufeinander, aber auch viel Gutes aufeinander. Und wir gestalten den, also es ist meistens ein Wochenende, manchmal ist es auch nur ein Abend, je nachdem. Aber wenn ihr da Lust habt und auch jemanden habt oder gleich an jemanden denkt, der das noch nicht, Gott noch nicht kennt, da könnt ihr den ja nächstes Jahr im Oktober mal mitbringen.
Eine kurze Frage habe ich noch. Du kommst aus Wildenfels und bist in Oberkrienitz in der Jugend. Wie kommst du denn dazu?
Also ich bin in Wildenfels bin ich aufgewachsen, lebe auch noch dort und bin auch dort lange in die Jugend gegangen. Und irgendwann habe ich meinen Freund kennengelernt und der ist jetzt Jugendleiter in Oberkrienitz. Und es ist ziemlich schwierig, Freitagabend Jugend zu haben in Wildenfels und dann Samstagabend Jugend in Oberkrienitz zu haben, weil man dann als Paar und auch als junger Mensch einfach keinen einzigen freien Abend am Wochenende hat, wo man mal nicht unbedingt in die Jugend gehen muss. Und dann fiel irgendwann die Frage, für wer sich für was entscheidet. Und da ich einfach mehr Möglichkeiten gesehen habe, mich in Oberkrienitz einzubringen, bin ich dann übergelaufen als Uhische.
Quasi so halb eingeheiratet. Noch nicht halb, ganz,
noch nicht.
Aber
ja.
Das wird noch.
Ja, hoffe ich mal.
Okay. Anne, schön, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Und Juliane, schön, dass du die Anne mitgebracht hast. Und euch da draußen, die ihr jetzt zugehört habt, wann und wo auch immer ihr das gehört habt, euch wünschen wir noch einen schönen Tag und wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Macht's gut und bleibt behütet und lasst gerne mal ein bisschen Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.